Es ist schön, dass Sie zu unserer Bibelstunde gekommen sind oder gerade noch kommen. Herzlich willkommen. Schwester Barbara hat gesagt, ich soll meinen Namen sagen. Also, ich bin Schwester Erika und ich komme aus Villingen, wenn ich Bibelstunde halte, und ich komme mit großer Freude aus Villingen zur Bibelstunde. Aber eben, es ist schön, dass Sie da sind und ich grüße Sie zum Anfang mit dem Wort für den Monat Oktober. Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Das steht in Klagelieder 3, 25. Und in einer anderen Übersetzung heißt dieses Wort: Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Da kann man eigentlich kein anderes Lied singen als: Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Das ist unter der Nummer 304 in unserem Buch. 304.
Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat, haben wir gerade gesungen. Und viele werden es wissen, dass diese Worte aus dem Psalm 25 kommen. Und ich möchte zunächst einige Verse aus diesem Psalm vorlesen. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Aber zu Schande werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Diese Bitten um Leitung sind so wunderbar durchzogen von einem Vertrauen auf Gott, dass er mitgeht, dass er den Weg zeigt und einen nicht alleine lässt, nicht zu Schanden werden lässt. Wir haben es so gut, dass wir einen Gott haben, der mit uns geht und uns den Weg zeigt. Ja, Jesus selbst ist der Weg. Und darum singen wir dieses Lied: Er ist der Weg.
Vielen Dank, Schwester Renate. Und vielen Dank für Ihr Mitsingen. Und jetzt beten wir. Danke, Herr, dass wir nicht ohne Weg, ohne Licht, ohne Hilfe sind, weil wir dich kennen und weil du uns kennst. Wir danken dir, Herr, dass du uns für unseren Weg mit dir immer wieder stärkst durch dein Wort. Darum halten wir Bibelstunde, darum kommen wir zur Bibelstunde und darum bitten wir dich jetzt darum, dass du uns segnest. Schließ uns dein Wort auf, so wie wir es heute brauchen. Amen. Kennen Sie das auch? Man muss eine Wegstrecke gehen oder fahren, die man noch gar nicht kennt. Da ist man unsicher. Man weiß ja nicht, ob alles gut gehen wird. Und man weiß auch nicht, was man erlebt und vorfindet. Ich erzähle Ihnen von solcher Unsicherheit etwas Nettes am Anfang. Zwei Männer saßen im Auto und wollten auf einen Berg fahren. Sie fuhren rückwärts hinauf. Ja, warum fahrt ihr denn rückwärts, wurden sie gefragt. Ja, man weiß ja nicht. Was weiß man nicht? Man weiß nicht, ob man da oben wenden kann. Und sie fuhren also tatsächlich rückwärts den Berg hinauf und sie fuhren dann auch rückwärts wieder herunter. Ja, warum denn das? Wurden sie gefragt. Warum seid ihr jetzt auch rückwärts runtergefahren? Ja, man hat oben doch wenden können. So viel zur Ratlosigkeit im Blick auf einen unbekannten Weg. Wir kommen heute in einen Abschnitt aus dem Alten Testament und zuerst nenne ich nur den einen Satz, durch den ich auf diesen Text und auf dieses Thema gekommen bin. In Josua 3, Vers 4 fand ich ihn und da heißt es: Ihr seid den Weg bisher nicht gegangen. Ihr seid den Weg bisher nicht gegangen. Als Josua dieses Wort sagte, ging es um die Einnahme des Landes. Die stand ihnen bevor. Da heißt es in Vers 1 in Kapitel 3, sie zogen aus Schittim und kamen an den Jordan. Das war jetzt noch die Grenze, ehe sie das Land betreten konnten. Der Jordan hat ihnen den Weg versperrt. Und dann sagte ihnen Josua, was jetzt wichtig war zum Weitergehen und zum Weiterkommen, zum Vorwärtsgehen. Also zum Vorwärtsgehen auf einem unbekannten Weg, der ganz bestimmt kein einfacher Weg sein würde. Die Israeliten waren darauf angewiesen, dass sie nun von Josua Hilfe bekamen, dass er ihnen sagte, wie das nun gehen kann. Ich habe mir gedacht, vor uns allen, vor jedem von uns, liegt eine Wegstrecke, die wir nicht kennen. Oder wissen Sie schon alles, was nächste Woche sein wird? Oder im nächsten Monat oder im nächsten Jahr? Wir wissen wenig. Ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Also den Weg, den wir durch die nächste Woche gehen, sind wir noch nie gegangen. Darum hat mich dieses Wort so angesprochen. Zuerst einmal für mich ganz persönlich. Keiner von uns ist den Weg schon einmal gegangen, den er jetzt dann gehen wird. Im Äußeren ist uns manches vorgegeben. Wir wissen, wie unsere Arbeitszeiten sind. Und vieles andere wissen wir auch. Aber vieles wird doch anders sein. Vieles wissen wir noch nicht. Wir wissen es vorher nicht. Unbekanntes, auf das wir zugehen, wir haben gar keine andere Wahl. Das macht uns manches Mal unsicher. Das ist so ein Weg ins Ungewisse. Und wie kann man nun getrost auf einem unbekannten Weg gehen? Als das Volk Israels damals den Jordan erreicht hatte, da sah es für die Israeliten ja nicht nur nach einem unbekannten Weg aus, sondern nach keinem Weg. Denn sie standen am Jordan und er hatte Hochwasser. Es fehlte der Weg. Und Josua würde ihnen noch nun ganz gewiss nicht sagen, dass sie durch den Jordan waten oder schwimmen sollten. Es waren alte Leute beim Volk, es waren Kinder beim Volk. Man konnte auch nicht so viele Boote oder Floße bauen, wie man für das große Volk gebraucht hätte. Ausweglos im wahrsten Sinn des Wortes. Und was würde nun Josua tun, der dieses Volk ins Land führen sollte? Hat er einen Weg gesehen, wo es doch eigentlich keinen gab? Josua hätte keinen Weg gewusst und darum auch keinen Ausweg aus dieser Situation, wenn Gott nicht geredet hätte. Und Gott hatte gesagt, dass er einen Weg bereiten würde, wo menschlich gesehen keiner war. Und dann nannte Josua den Israeliten in dieser Situation drei Hilfen, die auch die Hilfe für uns sein können zum Weitergehen auf einem noch unbekannten Weg. Und jetzt lese ich aus Josua 3, die Verse 1 bis 5. Früh am nächsten Morgen verließen Josua und die Israeliten Schittim und schlugen ihr Lager am Flussufer auf, bevor sie den Jordan überquerten. Drei Tage später gingen die Anführer durch das Lager und gaben den Leuten folgende Anweisung: Wenn ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Haltet etwa 2000 Ellen Abstand zur Lade, kommt ihr nicht näher. Und danach gebot Josua dem Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Eine erste Hilfe: hinterhergehen. Die Bundeslade zog voraus. Sie war ein sichtbares Zeichen dafür, dass Gott gegenwärtig war. Wenn die Bundeslade vorausgetragen wurde, dann hieß das für die Israeliten: Gott geht voraus. Rein äußerlich war die Bundeslade eine Kiste, könnte man sagen, mit einem Deckel. Die Tafeln mit den 10 Geboten waren darin und sie war mit dem Sühnedeckel verschlossen, der von der Liebe Gottes zu den Menschen redet. Und eben, dass diese Lade vor dem Volk hergetragen wurde, das war nicht Josuas Idee, das wollte der Herr so haben und es bedeutete, dass Gott vor ihnen herzog. Gott hatte Mose einmal versprochen, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Das steht in 2. Mose 33, 14. Und wenn Gott so etwas verspricht, dann hält er es auch. Und die Gegenwart des Herrn war dem Volk damals immer wieder zugesagt. Und sie ist dem Volk Gottes auch heute zugesagt. Und nicht nur dem Volk als Ganzes, also heute der ganzen Gemeinde Jesu, die auf dem Weg ist durch die Zeit bis hin zur Ewigkeit, sondern das ist jedem einzelnen Christen zugesagt, der zum Volk Gottes gehört und auf dem Weg ist. Wir gehören zum Volk des neuen Bundes. Und auch uns, jedem von uns ganz persönlich, sagt der Herr, mein Angesicht wird dir vorangehen und ich will dich zur Ruhe leiten. Wenn wir den Weg nicht kennen, ich sagte es schon, es macht uns unruhig und unsicher. Der Herr sagt, wenn ich vorangehe, kannst du ruhig sein. Man kann also auf einer unbekannten Wegstrecke sein und doch im Frieden. Nicht darum, weil es schon irgendwie gut gehen wird, sondern weil der vorausgeht, der den Weg kennt. Dieser Friede wird ja auch sehr deutlich in dem Lied von Hedwig von Redern, das wir nachher singen. Weiß ich den Weg auch nicht. Wie geht's weiter? Du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Da möchte ich die Frage stellen, und ich habe sie mir ja zuerst selber gestellt. Wie sind wir denn unterwegs, wir Leute, die unterwegs sind? Da gibt es von David einen wunderbaren Hinweis dazu. Er sagt uns, wie er unterwegs war. Er sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Es geht ja um das Hinterhergehen in diesem ersten Teil. Psalm 16, Vers 8 finden wir das. Was haben wir im Blick bei unserem Unterwegssein? Vieles will unseren Blick gefangen nehmen, keine Frage. Vieles ist auch nötig anzuschauen. Was haben wir im Blick? Seit Jesus Christus zu uns sagte, folge mir nach, ist nicht das Wichtigste, was ich für diesen Herrn tue, sondern dass ich ihm folge. Und das kann ich nur, wenn ich mit dem Blick auf ihn lebe. Es geht um das Hinterhergehen, um das Mitgehen. Es geht um die lebendige Beziehung zu diesem Herrn. Es geht vor allem um das Leben mit ihm, dann erst um den Dienst für ihn. Wenn wir Davids Psalmen lesen, dann merken wir, er war ganz ausgerichtet auf den Herrn. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Alle Zeit, was das heißt. Überlegen wir einmal, was das heißt in unserem Leben, in unserem Alltag, heute und morgen. Den Herrn stets vor Augen haben, obwohl wir doch vieles andere anschauen müssen, denken müssen, tun müssen. Aber ich denke, den Herrn vor Augen haben, das heißt, sein Wort im Herzen haben, es auch am Morgen des Tages festmachen, Herr. Ich will heute hinter dir hergehen. Ich will heute in allem, was zu tun und zu schauen ist, möchte ich auf dich schauen. An ihn denken, sein Wort im Herzen haben, wissen, dass er da ist. Und David sagt in diesem Psalm, dann werde ich festbleiben. Standhaft, mit dem Blick auf den Herrn kann ich stehen bleiben. Es muss mich nicht umwerfen, was mich vielleicht umwerfen möchte. Und David berichtet dann gleich im anschließenden Vers in Psalm 16, darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt und auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Es ist so ein großer Unterschied, das wissen Sie vielleicht aus eigenem Erleben. Es ist so ein großer Unterschied, ob ich mit viel Angst und Anstrenge meine, ich müsste mein Leben selber meistern, alleine, oder ob ich in der Gegenwart dieses Herrn lebe. Eine andere Liederdichterin hat so gebetet, ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Die Israeliten waren also unterwegs. Sie sollten in das Unbekannte gehen, sie sollten weitergehen. Und es hat schon bedrohlich ausgesehen. Sie mussten weitergehen, sahen aber den Jordan vor sich mit seinem Hochwasser. Aber, und dieses Aber habe ich mir eingekreist hier. Ich finde die Aber immer wieder so wichtig. Aber sie sahen auch noch das andere. Also sie sahen den Jordan, sie sahen das Hochwasser, sie sahen, dass er kein Weg ist, dass sie aber auf die andere Seite kommen müssen. Aber sie sahen auch noch das andere. Sie hatten den Herrn vor Augen, das Zeichen seiner Gegenwart. Gott wurde vor ihnen hergetragen. Die Bundeslade wurde vor ihnen hergetragen und sie durften hinterhergehen und sie sollten hinterhergehen. Ehe ich jetzt in meinen zweiten Teil komme, singen wir das Lied 392. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. 392. Jetzt möchte ich mittendrin herzlich danken für alle gute Begleitung. Ich kenne mich und weiß, es könnte passieren, dass ich es am Schluss vergesse. Deshalb sage ich jetzt vielen Dank. Ich komme zum zweiten Teil mit der Überschrift Im Reinen Sein. Im Reinen Sein. Wo fand ich das im Text? Ich sagte ja, Josua gibt nun Anweisung, wie es weitergehen kann, wie sie auf einen unbekannten Weg gehen können und drauf zugehen können. Er sagt, heiligt euch. Im Reinen Sein. Nun ist es ja so, wenn man hinterhergeht, dann muss die Sicht auf den Vorangehenden frei sein. Da darf sich nichts dazwischen schieben. Ich muss ja den sehen, der mich den Weg führt, der vorangeht. Und der, der uns vorangeht, der hat einmal gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 86, 11. Diese Leitung unseres Herrn ist nur möglich, wenn der Kontakt in Ordnung ist. Darum musste Josua dem Volk im Auftrag Gottes sagen, heiligt euch, dass ihr bereit seid für das, was geschehen wird. Das will der Herr, der dabei ist und vorangeht, dass zwischen ihm und denen, die hinterhergehen, alles im Reinen ist. Die Israeliten wussten, was damit gemeint war, als Josua das sagte. Und ich denke, wir wissen es auch. Es gilt auch uns, wenn wir hinter diesem Herrn hergehen wollen, um seinen Weg zu gehen. Heiligt euch. Das bedeutete damals, dass jeder sich reinigte, frische Kleider anzog. Und in der Bibel bedeutet das, sich waschen und mit frischen Kleidern anziehen, immer wieder mit Gott ins Reine kommen. Wieder einen Neuanfang mit dem Herrn zu machen. Sünde ist Verunreinigung. Reinigung ist nötig, immer wieder. David hat in seinem Bußpsalm, Psalm 51, gebetet, Herr, wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Als Jakob einen neuen Anfang mit dem Herrn gemacht hatte und nach Bethel zurückkehrte, sagte er zu seinem Haus, also zu allen, die zu seinem Haus gehörten, und zu allen, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. 1. Mose 35, 2. Man könnte sagen, im Neuen Testament heißt das dann so, leget ab und zieht an. Leget ab Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung. Zieht an als die Auserwählten Gottes herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, über alles aber zieht an die Liebe. Das lesen wir in Kolosser 3, in dem Abschnitt Vers 8 bis 14. Ich staune immer wieder, dass Gott es uns so leicht gemacht hat, immer wieder mit ihm ins Reine zu kommen. Das ist seine Liebe, die das so gemacht hat. Also die Heiligung des Volkes war damals Voraussetzung für das Geführtwerden auf dem Weg, den sie nicht kannten und den sie noch nie gegangen waren. Sie waren sehr auf die Führung angewiesen, darum wollten sie das nun auch tun, was Josua gesagt hatte. Reinigt euch, heiligt euch. An diesem Punkt möchte ich noch ein wenig stehen bleiben. Wie geschieht das bei uns ganz praktisch? Es ist schon angeklungen, wenn ich mich wasche, weiß ich, dass ich es nötig habe. Ich weiß, dass ich schmutzig geworden bin. Da bin ich an den Amos gekommen. Der Prophet Amos hatte ja immer wieder Visionen. Also er durfte etwas sehen, was Gott ihm zeigen wollte und was Gott ihm sagen wollte. Da hat Gott ihm auch immer wieder etwas aufgetragen durch diese Visionen. Und was ich jetzt sage, habe ich in Amos 7 gefunden, Vers 7 folgende. Da sah Amos Gott als Mann auf einer Mauer stehend. Und er hatte eine Schnur in der Hand. Und am unteren Ende der Schnur befand sich ein Gewicht. Also ein Mann, Gott, steht auf einer Mauer, eine Schnur in der Hand. Die Schnur zieht es ganz gerade, weil unten ein Gewicht dran hängt. Ganz straff war die Schnur gezogen. Sie war ganz gerade und dadurch wurden alle Unebenheiten an der Mauer deutlich. Das hat vorher vielleicht keiner wahrgenommen, dass es so viel Unebenheit ist. Aber durch diese ganz straff und gerade gezogene Schnur wurde das deutlich. Und da sagte Gott zu Amos, siehe, ich will eine Senkschnur ziehen mitten durch mein Volk. Ich denke, wir können an diesem Bild sehen, mitten durch mein Volk. Ich sagte vorhin, wir sind das Volk des Neuen Bundes. Wir können an diesem Bild sehen, dass Gott seine Senkschnur auch in unserem Leben anlegt. Da wird dann manche Unebenheit deutlich sichtbar. Die gerade Linie der Schnur ist Gottes Gerechtigkeit. Da lesen wir Jesaja 28, 17, dass Gott sagt, und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zum Senkblei machen. Gott hat seinen Maßstab, den er an die unebene Wand unseres Lebens legt. Die Senkschnur prüft uns. Wenn wir aber Gott anschauen bei dieser Tätigkeit, gerade wir als Menschen des Neuen Bundes, dann wissen wir, dass er nicht hart und lieblos das tut, sondern dass seine Augen voller Liebe auf uns gerichtet sind, auch bei dieser Tätigkeit. Wenn er uns zeigt, wo wir krumm sind und wo wir es nötig haben, gerade zu werden. In seinem Licht sind wir schon manchmal sehr krumm. Dabei sind jetzt nicht die Unebenheiten gemeint, die wir dem Herrn schon gebracht haben und für die wir schon Vergebung empfangen haben, sondern das, was wir vielleicht noch nicht ihm bekannt haben. Das ist damit gemeint, das, was zwischen ihm und mir steht, das Krumme und was sich immer wieder so schnell ansammelt. Das will er uns zeigen. Die Schnur, das Messen Gottes, zeigt uns, dass wir Sünder sind. Aber das zu erkennen ist das eine. Und wenn das alles wäre, dann stünde es schlecht um uns. Aber wir krummen Leute dürfen dabei auf den schauen, von dem wir lesen in Jesaja 53. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Also es ist immer wieder Krummes in unserem Leben. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesus Christus hat alles Krummsein. Und jetzt sage ich es mit dem anderen Wort, alle unsere Sünde ans Kreuz getragen, so dass wir durch Umkehr und Glauben in den Augen Gottes gerade sind. Er zeigt uns immer wieder Sünde, aber sie kann in Ordnung gebracht werden. Er will uns liebevoll dahin bringen, dass wir kommen, dass wir es ihm sagen, was da Krummes in unserem Leben ist und dass wir dann bei ihm Vergebung finden. Reue heißt ja, wenn ich etwas bereue, das heißt doch, ich bin sehr traurig über meine Sünde. Und der einzige Weg, um von der Sünde frei zu werden, besteht darin, sie zuzugeben. Martin Luther hat es so ausgedrückt, vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen. Jede Sünde bringt eine Störung in unsere Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wenn uns diese Gemeinschaft wichtig ist, und wenn wir wissen, wie sehr wir sie brauchen, auch zum Weitergehen, zum Hinterhergehen, wenn wir es wissen, dann werden wir diesen Weg immer wieder gehen und sagen, Herr, ich bring dir alles Krumme, ich bring dir alles, was Sünde ist. Jede Sünde bringt eine Störung in unsere Gemeinschaft mit dem Herrn. Und da ist immer wieder die Frage, wie wichtig ist mir diese Gemeinschaft? Ist sie mir so wichtig, dass ich sage, dann muss alles weg, was dazwischen steht? Also es geht um die noch nicht geordneten Dinge in unserem Leben, nicht um das, was wir ihm schon gebracht haben. Und ich denke, wir sollten es auch darum genau nehmen mit der Sünde, weil der Feind, unser Feind, der Feind Gottes, es auch sehr genau nimmt. Er meldet unsere Sünde als Ankläger vor dem höchsten Thron, aber er hat nichts zu melden, wenn ich schon da gewesen bin mit dieser krummen Sache. Ich bete manches Mal darum, dass ich gar nicht mehr mit unbereinigten Dingen leben kann. Sünde wird immer wieder passieren, keine Frage. Und es wäre eine falsche Lehre zu sagen, irgendwann machen wir nichts Krummes mehr, irgendwann gibt es keine Sünde mehr. Nein, Sünde wird es immer wieder geben, aber dass wir es gar nicht lange aushalten, damit dann zu leben. Also ich bete manches Mal darum, dass ich gar nicht mehr damit leben kann. Ich bete darum, weil ich nicht mit unbereinigten Dingen leben will, denn sie stehen zwischen mir und meinem Herrn. Wenn wir unsere Sünde dem Herrn bekannt und seine Vergebung angenommen haben, dann sollten wir auch nicht an unserer Sünde stehen bleiben. Wir müssen dann auf Jesus sehen, wir dürfen dann auf Jesus sehen. Für jeden Blick auf die Sünde braucht es ein zehnmaliges Hinsehen auf Christus. Er ist unsere Hoffnung, er ist unser Retter. Er ist der, der Vergebung möglich gemacht hat. Und er hat Vergebung für jede Situation und für jede Sünde. Nun ist mir dazu wichtig geworden, manchmal fällt es uns schwer, zu glauben, dass die Sünde wirklich vergeben ist. Kennen Sie das auch? Was macht es uns manchmal schwer? Da ist zum einen die Frage, wie weiß ich denn, dass Gott mir wirklich vergeben hat? Wir wissen es aus dem Wort Gottes. Da finden wir nicht nur einmal das Versprechen, dass er denen vergibt, die ihre Sünde bekennen und lassen wollen. Und im ganzen Kosmos gibt es nichts, das so sicher und zuverlässig ist wie das Wort Gottes. Also können wir diesem Wort doch glauben. Auch dem Wort, das uns Vergebung zuspricht. Wir müssten da kein Fragezeichen setzen, wenn wir ihm Sünde gebracht haben. Wir dürfen seinem Wort glauben, ja, wir müssen seinem Wort glauben. Ich nenne einige dieser Zusagen Gottes. Wer seine Übertretungen bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Sprüche 28,3. Oder Gott sagt, ich habe deine Übertretungen, die du mir gebracht hast, getilgt wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Jesaja 44,22. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, das könnten wir jetzt fast miteinander sagen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Also das war die eine Frage, wie weiß ich denn, dass Gott mir vergeben hat? Ich darf es wissen aus seinem Wort, ich kann es wissen. Eine weitere Schwierigkeit, ich weiß, dass er mir vergeben hat, als ich damals zum Glauben kam. Das war so die Generalreinigung. Aber ich sündige immer noch auch als glaubender Mensch. Kann Gott das auch vergeben? Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet und es wurde ihm vergeben. David beging als ein Mann, der mit Gott lebte, die Sünde des Ehebruchs und des Mordes. Und Gott hat ihm vergeben, als er seine Sünde bekannte. Paulus schreibt uns da etwas sehr Schönes und Wichtiges dazu. Römer 5, Vers 10, denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. So Gott hat es schon, als wir noch gar nicht danach gefragt haben, ob es Vergebung gibt, da hat Gott sie schon möglich gemacht. Jemand sagt, diejenigen, die fürchten, Gott könnte ihnen nicht vergeben, sind dem Herrn wahrscheinlich näher, als sie denken, weil Gott einen zerschlagenen und gebeugten Geist nicht verachtet. Aber eben, zerschlagen und gebeugt wegen der Sünde, das muss nicht lange dauern, weil wir dem Wort von der Vergebung glauben dürfen. Es kann uns dann auch die Frage umtreiben, und wie oft vergibt mir Gott? Ich habe für eine bestimmte Sünde Vergebung bekommen und ich habe dieselbe Sünde immer wieder begangen. Gott kann doch nicht unbegrenzt vergeben. Diese Frage wird ja in Matthäus 18, 21 und 22 beantwortet. Petrus fragte den Herrn: Wie oft soll ich denn meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Und Petrus hat bestimmt gedacht, das wäre doch schon ganz viel dann. Und die Antwort von Jesus: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern bis 70-mal 7. Damit sagt Jesus, dass wir einander unbegrenzt vergeben sollen, also ohne zu zählen. Und Jesus würde das nicht sagen, wenn er das nicht auch so machen würde. Er vergibt unbegrenzt, ohne zu zählen. Dann gibt es vielleicht ein viertes Problem. Ich fühle mich nicht so, als sei mir vergeben. Gottes Absicht ist es nicht, die Gewissheit der Vergebung über die Gefühle mitzuteilen. Er will, dass wir wissen, dass uns vergeben ist. Wir können es wissen, weil sein Wort es sagt, dass er uns die Sünde vergibt. Es ist nicht falsch, wenn dann auch noch eine große Freude dazukommt. Bestimmt nicht falsch, aber wir dürfen es nicht festmachen an dem, was wir fühlen. Wir rechnen mit dem Wort. Und noch eine Schwierigkeit im Blick auf Vergebung. Ich glaube, dass Gott mir vergeben hat. Doch, ich kann es glauben. Aber ich kann mir selber nicht vergeben. Kennen Sie das auch? Jeder von uns kennt das, denke ich, denn wir erleiden unser Versagen oft sehr. Aber wenn Gott vergeben hat, und das ist uns zugesagt in seinem Wort, dann muss ich mich nicht mehr von Schuldgefühlen plagen lassen. Sondern dann, dann muss ich sein Wort ernst nehmen. Er hat's gesagt. Und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt. Der Glaube darf die Vergebung als Tatsache in Anspruch nehmen und darf darum vergessen, was geschehen ist. Es ist manchmal unser Stolz, der uns da im Wege steht, dass uns das passiert ist. Dass uns diese Sünde passiert ist. Und dann haben wir Mühe, uns das zu vergeben. Aber wenn Gott vergeben hat, dann ist es auch für uns dran. Reinigung. Darum ging es nun in diesem zweiten Teil. Von dieser Anweisung des Josua, die eine Anweisung Gottes war, sind wir ausgegangen: Heiligt euch. Josua hatte dem Volk im Auftrag Gottes dies zu sagen. Und er kann auch eine Begründung nennen, warum sie das tun sollen. Warum das jetzt dran ist. Er sagt: Ihr wisst noch nicht, was morgen sein wird. Es ist für euch ein unbekannter Weg. Aber Gott lässt euch sagen, dass geheiligte und gereinigte Leute auf dem Weg ein Wunder ihres Gottes erleben werden. Das ist dann nachher mein dritter Teil mit der Überschrift. Die dritte Hilfe zum Weitergehen: Rechnen mit dem Herrn. Jetzt singen wir aber das Lied 456, das auch noch einmal um Vergebung geht. 4, 5, 6. Die dritte Hilfe zum Weitergehen, also das erste war hinterhergehen, mit dem Blick auf den Herrn unterwegs sein. Das zweite war Reinigung, im Reinen sein, immer wieder ins Reine kommen. Und er hat es uns nicht schwer gemacht. Und das dritte nun als Hilfe zum Weitergehen, rechnen mit dem Herrn. Also hinter ihm hergehen, gereinigt, geheiligt und dann voller Erwartung, was der Herr jetzt tun wird. Und da fand ich in Vers 10 in unserem Kapitel noch den Satz: Heute werdet ihr erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Bei uns geht es ja nicht um den Jordan, der zu überwinden wäre und der damals so unüberwindbar ausgesehen hat. Aber wir kennen andere Hindernisse und Ausweglosigkeiten. Und wir kennen die Frage: Wie soll das denn gehen? Den Israeliten wird gesagt, dass sie Gottes wunderbares Handeln erleben werden. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Ihr werdet erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Und nun müssen wir die Israeliten nicht beneiden darum, dass ihnen das zugesagt ist, sondern es gilt auch uns. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. So wie Gott einmal das Rote Meer geteilt hat für dieses Volk, um Israel aus Ägypten heraus zu retten, so würde er für sie auch den Jordan begehbar machen und sie in das verheißene Land hineinbringen. Und damit war das wunderbare Tun Gottes für sein Volk aber nicht zu Ende. Er würde ihnen mit ihnen wirklich hineingehen ins Land, ihre Feinde bezwingen und sie würden das Land einnehmen können. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Psalm 77 steht ein, das in Vers 14 und 15. Ja, das ist immer wieder die Frage. Rechnen wir nur mit dem, was wir sehen und was oft sehr schwierig aussieht und sehr schwierig ist? Oder sehen wir mehr? Sehen wir nur das eine oder sehen wir mehr? Christen können in jeder Situation mehr sehen als andere. Sie können das sehen, vor Augen haben und im Herzen, was dieser Herr versprochen hat für solche Situationen, die scheinbar ausweglos sind. Sie können das wissen, was der Herr versprochen hat und was hat er uns alles versprochen. Ich nenne nur eine Stelle, die mir immer wieder auch zur Hilfe ist. Psalm 91, 14 bis 16 lesen wir, dass der Herr sagt, er liebt mich oder sie liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Das ist nur eines von vielen Worten, die uns ermutigen zum Rechnen mit dem Tun unseres Herrn. Und manchmal ist ja ein wunderbares Tun von ihm wirklich notwendig, dass die Not gewendet wird. Morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Es sind nicht immer solche Wunder, wie das Volk Israel es dann am anderen Tag erlebt hat, dort im Jordan. Aber wunderbares Tun unseres Herrn haben wir doch schon erlebt. Und ich möchte fast sagen, schon oft erlebt. Gar nicht immer in Ereignissen, sondern vielleicht so, dass das verzagte Herz wieder ermutigt wurde oder dass eine andere Sicht der Dinge möglich wurde. Auch das sind Wunder unseres Herrn. Er weiß viel tausend Weisen zu retten und zu helfen. Rechnen wir mit ihm und seinem Tun? Das ist die Frage, auch beim Gedanken an die kommende Woche, mit allem, was drin sein wird, was wir schon wissen, aber auch nicht wissen. Rechnen wir mit dem Herrn und seinem Tun? Heute werdet ihr erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Sein wunderbares Tun ist, ich sagte es gerade schon, oft anders, als wir denken, auch anders, als wir es ihm vorschlagen. Wir haben ja schon unsere Vorschläge, wie er es machen müsste. Und jemand sagte, warte nicht auf das große Wunder, sonst verpasst du die vielen kleinen Wunder. Ich nenne zum Schluss ein Wort, das uns ermutigt zum Rechnen mit unserem Herrn. Ein Wort, das Sie ganz gewiss kennen. Und ich denke, nicht nur kennen, sondern Sie tun auch, was dieses Wort sagt. Eine wunderbare Einladung. Hoffet auf ihn alle Zeit. Liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Also ich sage es noch einmal, wir kennen den Weg durch die kommende Woche, durch die Wochen nicht. Aber wenn wir diese Einladung annehmen und wirklich erwarten, Herr, was wirst du tun im Großen und im Kleinen, dann wird es eine gute Zeit für uns. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich sage ja nicht, es wird eine leichte Zeit. Aber eine gute ist es allemal, nah bei ihm, hinter ihm her, ganz im Reinen mit ihm und voller Erwartung, was er tun wird. Solch ein Weitergehen wünsche ich Ihnen. Wir beten. Ja, Herr, wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen, der uns Leben geschenkt hat. Und wir haben einen, mit dem wir leben dürfen. Und Herr, Du ermutigst uns immer wieder neu, auch jetzt durch diesen Bibeltext. Ermutigst uns, mit dir zu rechnen, zu wissen, ich habe einen lebendigen Gott, der vorangeht, der mich leiten will, der einen Weg hat, wo ich keinen sehe. Und wo kein Weg ist, da trägt er mich manchmal auch. Hab du herzlichen Dank, dass wir so leben dürfen, dass wir auch so in die kommende Woche hineingehen dürfen. Du weißt, wer unter uns gerade dieses ganz besonders braucht, diese Zusage, dass du mitgehst und vorangehst und zur Ruhe leiten willst. Danke, dass wir erleben dürfen, dass du das so machst. Manchmal anders, als wir es denken oder uns vorstellen, aber du bist da und du handelst und du stehst zu deinem Wort. Und Herr, da möchte ich dich jetzt auch wieder ganz besonders bitten für deine verfolgte Gemeinde, für die es manchmal auch so ausweglos aussieht, so schwierig, sehr bedrohlich. Danke, Herr, dass du es ihnen zusprechen kannst, ganz persönlich zusagen kannst und auch wirst, dass sie einen lebendigen Gott haben, der größer ist als alle, die sie unterdrücken und die sie plagen und gefangen nehmen. Danke, Herr, lass du es da immer wieder hell werden bei ihnen. Durch deine zugesagte Gegenwart. Lass sie immer wieder erleben, dass du aus verzagten Leuten wieder ermutigte Leute machst. Wir bringen dir deine verfolgte Gemeinde in der ganzen weiten Welt. Und wir bitten auch für uns, Herr. Danke, dass du mit uns gehst. Führe uns, o Herr, und leite unseren Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute der Beschützer und der Hort. Nirgends als bei dir allein können wir bewahrt sein. Amen. Jetzt singen wir nochmal ein Lied. Und mit dem Blick auf die Uhr können wir das auch noch. 442, du bist unsere Zuversicht. Und in dem Wort Zuversicht, da steht ja auch, steckt ja auch die Sicht drin, der Blick auf ihn. 442. Ich werde von Schwester Barbara immer ganz gut ausgerüstet mit dem, was noch zu sagen ist. Denn so von Villingen kommend bin ich doch nicht so ganz auf dem Laufenden, was hier so läuft. Also wir laden Sie herzlich ein zur Bibelstunde am nächsten Sonntag, die Pfarrer Winrich Chefbuch halten wird. Und wir laden Sie aus, das tun wir nicht oft, aber wir laden Sie aus am Sonntag, den 25. November, da wird unser Mutterhaustag sein. Das ist zwar erst in 5 Wochen, aber wir möchten schon rechtzeitig darauf hinweisen, dass niemand umsonst kommt. Also am 25. November ist keine Bibelstunde. Vielleicht sagen Sie es auch weiter. Am kommenden Wochenende vom 26. bis 29. Oktober, das ist von Freitag bis Montag, finden in Villingen auf unserer Tannenhöhe Bachtage statt. Es sind alle Übernachtungsmöglichkeiten belegt. Man kann aber an den Mahlzeiten und an den Veranstaltungen teilnehmen. Es geht um Johann Sebastian Bach und seine Musik. Schwester Christel Schröder und Schwester Annette Bürstinghaus werden einführen in Bachs Leben und einige seiner Werke, vor allem die Johannespassion. Draußen finden Sie auch eine Karte. Ich habe sie jetzt nicht da, aber draußen liegen sie mit den nötigen Informationen. Aber diese Karte habe ich da. Wir möchten Sie hinweisen, jetzt schon auf Donnerstag, den 15. November, der Bundestagsabgeordnete und CDU-Vorsitzende Volker Kauder wird sprechen zu dem Thema Einsatz für verfolgte Christen, damit die Hoffnung wächst. Das ist am 15. November um 19.30 Uhr hier im Saal. Und Einladungskarten liegen draußen auf. Stellen Sie sich vor, der Herr Kauder kommt in diesen Saal. Draußen finden Sie auch unseren neuesten Rundbrief zur Information und Gebet. Das war's nun. Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen eine gute Woche, eine gute Zeit zu wünschen, unter seinem Segen, hinter ihm her. Auf Wiedersehen.